Hallo, schönen guten Tag, neue Episode der So geht's Show, heute mit Andrea Wyczysk. Wyczysk, schon wieder, ich hab's verkackt. Du sagst
schlimm.
Es gleich bitte nochmal richtig. Wir haben es eben die ganze Zeit geübt. In jedem Fall aber, schön, dass du da bist, herzlichen Dank.
Bereit für die So geht's Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
Lass mich direkt mit einer Frage starten, und zwar: Dein wichtigstes Werkzeug für deine Kunst, was würdest du sagen, ist das?
Die Litfaßsäule, also die Litfaßsäulenplakate.
Das ist ein Werkzeug?
Ja, es ist ein Werkzeug, weil es ist ja kein statisches Material, sondern ein bewegliches Material. Ich schäle ja, ich mache heißes Wasser auf diese Schälung und ziehe die runter. Ich werke mit den Händen letzten Endes. Es ist ein Werkzeug für mich, was ich brauche, um eine Leinwand zu erschaffen. Manche benutzen den Pinsel, manche benutzen den Spachtel, andere benutzen, ich weiß nicht was, um ihre Leinwand erstmal zu füllen. Ich benutze die Litfaßsäule. Das ist mein Werkzeug, definitiv.
Verstanden. Welches Kompliment in deinem Leben hast du bis heute nicht vergessen?
Mein Gott, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also Komplimente, die mir besonders hängen bleiben, sind Komplimente von Frauen. Ich kann jetzt gar nicht explizit eins sagen, aber ich finde, wenn Frauen mir Komplimente geben, dann ist das nochmal eine andere Anmutung, als wenn ich die von Männern höre. Definitiv.
Okay. Ab wann ist etwas Erschaffenes Kunst?
Kunst lässt sich nicht definieren, per se nicht. Also es gibt auch im Duden keine Definition von Kunst. Ab wann ist etwas Erschaffenes Kunst? Ab dem Moment, wo der Künstler oder der Erschaffer das als Kunst deklariert oder benennt. Ja.
Bitte schilder uns einen ganz kurzen Ablauf, wie deine Kunstwerke entstehen, ab der Anlieferung. Und es geht um von Litfaßsäulen abgeschältes Papiermaterial. So ist es, glaube ich, von der Beschreibung her gar nicht falsch. Wie geht's weiter?
Kommt im Atelier an. Ich habe eine Idee zum Bild. Ein Motiv entsteht. Ich gehe auf die Suche nach Untergründen. Bedeutet, diese Schälungen von der Litfaßsäule, die haben ungefähr 200 bis 300 Plakate aufeinander geklebt. Und ich fange an, die von oben abzulösen, bis ich diese Grundlagen finde, die für dieses Motiv, was ich ausdrücken will, richtig und wichtig sind. Dann klebe ich diese Papiere, diese Plakatfragmente wieder auf ein Holz, so groß, wie mein Bild nachher werden soll. Drehe den Prozess quasi um und presse das. Das geht in so eine Presse rein, damit das wieder plan wird mit der Holzplatte sozusagen. Und dann geht's ans Motiv. Bedeutet Schablone schneiden für mein Motiv. Es ist Street Art, Stencil Art. Also Schablone um Schablone wird geschnitten, die nachher wieder aufgelegt wird auf dieses Bild und Schicht für Schicht gesprüht wird.
Okay, danke. Woran merkst du, dass du zu Hause bist?
An den Menschen, die mich umgeben. Also zu Hause sind für mich mehrere Orte. Zu Hause ist für mich Borkum geworden. Zu Hause ist meine Heimat Polen. Zu Hause ist Brandenburg. Zu Hause ist Bad Tölz. Zu Hause ist mein Zuhause hier in Köln. Zu Hause ist aber auch Overath, mein Atelier, wo auch meine Eltern sind. Ich mache zu Hause tatsächlich an Menschen fest, bei denen ich mich wohlfühle.
Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du gedacht hast, das ist meine Kunst, ich mache das mit den Litfaßsäulen? Oder bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ja komm, ich schneide mir mal einfach so ein bisschen was von so einer Litfaßsäule runter, mal gucken, was passiert.
Nee, nein. Ich kann mich genau erinnern. Ich bin immer wieder an Litfaßsäulen und auch an Plakatwänden vorbeigegangen. Und je abgeranzter die waren, desto faszinierender waren die für mich. Man musste es nur ein Fitzel wegmachen und dann kamen neue Geschichten zutage, wie zum Beispiel eine alte Werbung, die es so gar nicht mehr gab als Logo. Oder bei den Litfaßsäulen sind das ja immer Kulturveranstaltungen. Das heißt, irgendeine Kulturveranstaltung, die schon ewig und 5 Tage her ist. Also die Litfaßsäule schreibt Geschichten wie eine Rinde beim Baum. Jedes Plakat schreibt eine andere Geschichte. Und das hat mich mega fasziniert als Untergrund, weil ich einfach auch die Street... Moment, ich mache nochmal zu, es ist laut. Weil ich die Street Art halt so liebe. Und das war halt so geil. Du kannst Street Art von draußen nach drinnen bringen, indem du das so tust, wie das mir so vorschwebt.
Gibt es aktuell eine Serie, Netflix, Fernsehen, was auch immer, die du suchtest oder die du ständig verfolgst?
Ich liebe Babylon Berlin, ne? Also das könnte ich mir ständig angucken. Das finde ich großartig. Es gibt aktuell keine Serie. Das heißt aber nicht, dass es nicht immer Serien gibt. Also es gibt prinzipiell sehr oft sehr viele Serien, die ich gucke. Also Dahmer war eine meiner Lieblingsserien auf Netflix. Und ansonsten bin ich schon Serienjunkie. Ich liebe das.
Ich bild jetzt für die Leute, die es live sehen und später dann halt auch im Video, das mal eins von meinen, also was du auf der Webseite hast, was ich total schön finde. Kannst du dich an diese Inspiration erinnern? Ja. Übrigens, ich habe es genommen, weil ich liebe Charlie Brown.
Hey, ja, kann ich mich total erinnern. Also zu dieser Zeit ich wollte immer einen Hund und hatte als Kind einen, so einen Hofhund. Und dann habe ich mich endlich durchringen können, oder anders, mein Mann hat sich durchringen können, nach 4 Jahren ranreden an ihn, dass wir endlich einen Hund gekauft haben. So, und das war meine absolute Inspiration für die ganzen Charlie Brown und Snoopy Werke, weil die so vielseitig ist, diese Lady, und so unterschiedlich. Und es gibt ja unfassbar viele Motive, die ich aufgelegt habe mit Snoopy, und immer wieder neue, weil die auch unfassbar gut bei meinen, bei meinen Menschen, Kunden, wie auch immer, ankommen.
Du hast eben gesagt, dass du Heimat an Menschen oder zu Hause an Menschen mit festmachst. Kannst du sagen, ab wann sich für dich Bekannte zu Freunden transformieren?
Ja, das kann ich sagen. Also ich brauche tatsächlich als Mensch Tiefgang. Ich bin, ich kann sehr gut oberflächlich sein und wunderbar und Party machen. Und das braucht es auch, diese Fähigkeit, gerade für Ausstellungen und für dieses Ganze nach außen gehen und präsentieren, repräsentieren. Aber Freunde sind für mich Menschen, mit denen ich auch in die Tiefe gehen kann, bedeutet schwierige Zeiten meistern kann. Ich weiß, ich kann mich an die wenden, vertrauensvoll. Ich weiß, sie sind da und unterstützen mich. Ich habe gute Gespräche mit denen, die mich weiterbringen, und umgekehrt. Also es muss echt ein Austausch da sein und eine Wertschätzung und auch ein Tiefgang. Dann sind das Freunde für mich, ja.
Braucht Kunst eine Portion Unternehmertum?
Absolut, sehr wichtige Frage. Sehr, sehr wichtige Frage. Kunst machen 30%. Unternehmertum, alles, was dazugehört. Akquise, Ausstellungen, Marketing, Buchhaltung, all den ganzen Klimbim. Unternehmertum. Also Kunst machen 30%. Es gibt hervorragende Künstler, die es einfach nicht schaffen, in die Vermarktung zu gehen, sich ordentlich zu positionieren, eine Marke aufzubauen. Das ist schade, aber es braucht definitiv Unternehmertum. Deswegen bin ich doch meinem Vater sehr dankbar, dass ich BWL studiert habe.
Du sagtest, du bist im Bereich Street Art unterwegs. Hm? Ich höre das häufiger. Was ist Street Art?
Street Art ist ein großer Begriff, und das Street Art versteht man alles, was auf der Straße passiert, bedeutet. Das kann Murals sein, das können Graffitis sein, das können auch Pasting sein, Aufkleber sein, alles, was man auf der Straße sieht, also im öffentlichen Raum, das ist Street Art. Das gehört normalerweise wirklich auf die Straße. So, und was ich getan habe mit meiner Kunst, ist, die Straße salonfähig zu machen. Das heißt, Elemente von der Straße, die Litfaßsäule, und auch die Art und Weise, Stencil Art, Schablonenkunst, die eigentlich auch auf die Straße gehört, mehr oder weniger, oder von da kommt, sagen wir mal so, ins Wohnzimmer, in die Wohnräume, in die Arbeitsräume zu holen. Also wirklich einen Mix zu machen und es salonfähig zu machen. Ja.
Ist es eine gute Idee, Schulen zu handyfreien Zonen zu machen?
Auch hier, ja. Ich glaube, da muss ich sofort Ja sagen, weil ganz ehrlich, wir sind ohne Handy ausgekommen und haben alle überlebt in dieser Zeit. Ne? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass ein Kind krank wird, sich verletzt, sonst irgendetwas. Es gibt Notfallnummern, die im Sekretariat oder wo auch immer gespeichert sind. Dann können die Eltern verständigt werden. Das hat vorher auch funktioniert. Ich sehe keinen Vorteil im Handy ich sehe sogar einen Nachteil. Also man kann ja alles googeln. Also wie schreibst du eine Abiturprüfung, gehst zur Toilette und googelst mal eben nach, und die Lehrer müssen sich damit auseinandersetzen, Handy aus, Handy das, bla bla bla. Also ich würde Schulen zu handyfreien Zonen deklarieren, ja.
Bist du übrigens heftig, die 50 Sekunden, wie du immer triffst. Wahnsinn, jetzt dreimal hintereinander. Cool. Hast du Geschwister, Andrea?
Nein, ich bin ein Einzelkind, leider.
Okay, dann kann ich dir die Frage nicht stellen, weil die Anschlussfrage dann keinen Sinn ergibt. Wenn du duschst, was machst du zuerst sauber? Haare, Füße, was für ein Team bist du da? Übrigens, Psycho für mich, wer nicht mit dem Kopf anfängt, aber das ist deine, was machst du?
Also tatsächlich stelle ich mich erstmal komplett unter den Wasserstrahl und mache mich komplett nass. So, und dann fange ich bei den Haaren an, weil da muss eine Packung rein, da muss irgendein Klamauk rein und das muss einwirken, während ich den Rest des Körpers säubere. So, also ich bin Team erstmal alles unter Wasser stellen und dann von oben nach unten.
Ist bei dir im Unternehmertum eine Budgetoption, eine Position, wo du immer wieder denkst, boah, das ist so unfassbar teuer, komm, lass uns das streichen und dann doch nie machst?
Nie streiche oder dann...
Wo du sagst, eigentlich müssten wir das mal vollkommen lassen, aber du lässt es trotzdem nicht, du lässt es immer wieder laufen.
Das bei mir nicht. Also ich gucke mir Dinge an und entscheide dann Kosten-Nutzen sozusagen und treffe dann meine Entscheidung. Also ich arbeite strategisch auch ganz viel tatsächlich, ne, und überprüfe auch immer wieder, ob es Sinn macht.
Riecht dein Arbeitsmaterial, dein Werkzeug? Ich stelle mir vor, dass das doch schon ewig lang im Regen steht. Gibt's da, ja?
Nein, es riecht tatsächlich nicht. Weil du hast, stell dir vor, ist diese ganzen Plakatschichten, jede einzelne, die liegt vorher in so einem dicken, fetten Kleister, bevor die überhaupt auf die Litfaßsäule kommt. So, und dann halten diese Litfaßsäulen Plakate Regen, Hagel, Wind, Sonne, Schnee, alle Temperaturen und behalten ihre Farbe. Das sind spezielle Papiere. Und die riechen nicht, gar nicht. Es sei denn, du hast halt irgendein Endstück ganz unten und da hat dann vielleicht mal der Hund dagegen gepinkelt oder so. Aber selbst das riecht nicht, weil bevor die bei mir landen im Atelier, sind die schon lange abgestellt und stehen in der Halle oder auch draußen. Das heißt, die sind ausgelüftet. Ich habe sogar zwei Schälungen, die sind neben der brennenden Tonne gestanden, die sind angeflammt und noch nicht mal das Angeflammte hat nach Feuer gerochen. Ist weg, der Geruch ist weg.
Du hast gerade gesagt, du hast eine Schälung. Was ist eine Schälung?
Eine Schälung darfst du dir vorstellen. Die Litfaßsäule hat einen Marker oben. Und wenn dieser Marker überschritten ist, bedeutet, die Papiere sind zu dick da drauf, die Statik ist gefährdet, dann geht das Dienstleistungsunternehmen her mit einer Säge, Stichsäge, und sägt von oben bis unten an zwei Seiten alles runter. Und dann wird das so mit richtig viel Mannkraft abgemacht. Und runtergeholt. Und diesen Vorgang, den bezeichnet man als Schälung der Litfaßsäule. Die wird quasi geschält, dass nachher nur noch der Betonklotz übrig ist.
Wenn du Mitarbeiter, Partner, was auch immer unter Vertrag nimmst, was ist die Lieblingsfrage, die du da stellst?
Habe ich gar nicht so, muss ich sagen. Ich bin ein sehr fühlender Mensch, bedeutet, ich fühle den anderen Menschen ganz gut. Natürlich kann man ihn nicht in Gänze fühlen und weiß nicht, wie man nachher später zusammenarbeiten wird und ob es funktionieren wird. Aber was das angeht, höre ich eher auf mein Bauchgefühl, als dass ich so speziell die eine Frage stellen würde. Nun, es ist auch unterschiedlich. Manchmal brauche ich Menschen für den Job, dann brauche ich Menschen für den Job. Das ist immer unterschiedlich, was sie mitbringen sollten oder nicht mitbringen sollten.
Kannst du dich erinnern, wann du in deiner Wahrnehmung das letzte Mal mutig warst?
Ich bin prinzipiell ein sehr mutiger Mensch, definitiv. Das mache ich einfach daran fest, dass ich ganz prima mit Veränderung umgehen kann und die auch immer anstrebe, weil Veränderung für mich halt auch Weiterentwicklung ist und raus aus der Komfortzone. Und ich lerne gerne neue Dinge, auch wenn die manchmal vielleicht nicht so angenehm sind, wie zum Beispiel Akquise. Ich habe damals, oder als ich angefangen habe, war ich nicht in der Lage, Akquise zu machen. Das ist mir unheimlich schwer gefallen. Als Künstler bist du halt auch gerne mal ein introvertierter Mensch, ne? Und das ist mir unfassbar schwer gefallen. Und dann habe ich mich einem Multimedia-Marketing, heißt das, ich weiß es gar nicht, so ein Unternehmen angeschlossen, wo ich einfach verkaufen lernen musste. Also ich hätte es nicht gemusst, ich hätte auch sagen können, ich will das nicht. Aber ich wollte das für mich erreichen. Und habe es dann ganz krass eigentlich gemacht. Das mache ich immer wieder. Also ich gehe immer weiter und das finde ich schon auch echt mutig. Ich finde auch mutig, dass ich Themen anspreche, die vielleicht für andere nicht so einfach anzusprechen sind. So.
Mal gleich zu. Ja. Hast du eine Frage an mich?
Um Mallorca.
Ich habe lange in Mönchengladbach gelebt und Leute, wenn ihr in Mönchengladbach lebt, sorry, aber ich wollte an einem Ort sein, wo es im Winter nicht nass und kalt ist. Mhm. Und noch viel schlimmer, wo es nicht dunkel ist. Und okay. Was ich hier liebe, ist Licht. Also ich glaube, der größte Vorteil hier für mich ist das Licht. Also dass man selbst im Winter Licht hat. Ich glaube, ich habe jetzt 4-mal Licht hintereinander gesagt, aber das deswegen Mallorca. Und die Insel hat eine unfassbar interessante und für mich schöne Energie.
Okay, und das Licht, das heißt im Dezember, im Januar, im Februar, die Monate, die eigentlich so dunkel sind, da habt ihr auch noch mehr Licht, also das ist auch noch hell oder länger hell?
Genau, es ist überhaupt hell, es ist so eine Art von reinem Licht. Also wenn ich in Deutschland, keine Ahnung, im November unterwegs bin und es wird ja nie wirklich hell. Und ja, klar, hier regnet es auch. Und das ist ja auch cool, dass es regnet. Ergibt irgendwie auch Sinn. Aber es ist anders hell. Wenn es hell ist, ist es wirklich hell.
Ja, verstehe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Ich ziehe an der Stelle hier meinen Joker. Jetzt hast du 2x45 Sekunden. Was ich dich fragen möchte, ist, gibt es für euer Business, für deine Kunst eine Art von Vision? Wo soll das hin?
Ja, da gibt's eine Vision. Also ich finde Kunst für alle unglaublich wichtig. Am Beispiel festgemacht, wenn ich zum Zahnarzt gehe und der repariert irgendwas an meinen Zähnen, dann weiß ich ja auch nicht, was genau er da tut und wie das ganze Zeug heißt. Und ich weiß nicht, was alles. Bei Kunst meinen die Menschen das immer, dass man Ahnung von Kunst haben muss, um Kunst zu verstehen und zu begreifen. Das ist Bullshit. Kunst gefällt oder Kunst gefällt nicht. Auch das ist ein Gefühl. Und Kunst wird oft wird vielleicht auch als schwer zugänglich beschrieben, weil in dieser Galerie hängt nur so ein bisschen, dann reden die Menschen ganz komische Sachen, die der Otto-Normalverbraucher nicht versteht und so. Und das finde ich schade, weil Kunst so ein Instrument auch ist, um Kreativität auszudrücken. Egal in welchen Bereichen, ob es Kinder, Jugendliche sind, ob es auch ältere Menschen sind oder ob es Unternehmen sind, diese Kreativität, die ist wichtig fürs Denken. Ne? Dieses Denken um Ecken rum, Querdenken, also all das, was Kreativität und Kunst mit sich bringt. So, und von daher finde ich das toll, bedeutet für mich, bei mir gibt es über Kunstkarten bis hin zu Kunstdrucken, die limitiert sind, bis hin zu Unikarten, bis hin zu Auftragsarbeiten, die Menschen sich wünschen können in bestimmter Größe und mit Motiven, alles. Ich habe jetzt angefangen, auch Produkte zu designen, ich habe mit einer Weinflasche angefangen. Ich finde, Kunst muss überall oder kann überall drauf. Da denke ich gerne an Keith Haring. In meiner Jugend war das so, dass der eigentlich alles bespielt hat, von Herlitz oder Leitz. Ich glaube, der hatte da irgendwas. Da gab es Ordner, da gab es Automaten. Da gab's,
ich erinnere mich.
Ich weiß nicht alles. Und das finde ich einfach schön, weil so normale Gebrauchsgegenstände dann auch bunter mal werden und einfach schöner. Ich finde, Kunst muss gar nichts. Aber Kunst sollte für jeden zugänglich sein, die Hemmschwelle. Darf da nicht sein, weil Kunst ist Kreativität und Kreativität ist eine Eigenschaft, die uns allen eigen ist. Selbst der Buchhalter ist kreativ auf seine Art und Weise, weil er mit diesen Zahlen besonders irgendwie umgehen kann. Es ist eine Schöpferkraft. Kreativität ist eine Schöpferkraft. Und ich finde, jeder hat die auf seine Art und Weise. Manche können mit Worten wunderbar. Andere können im Garten wunderbar. Die Dritten kochen fantastisch. Die anderen machen irgendwelche Werke. Aber kreativ sind wir alle. Also Kunst ist kein so ein intellektueller, ich weiß nicht was.
Okay, dein Mann ja übrigens auch, mit dem du dich auch hin und wieder zeigst, also auch jetzt so öffentlich, deswegen habe ich da eine Frage. Bist du eher so der Team Kosename in der Beziehung oder sagst du, ich heiße Andrea, also hör auf, mich irgendwie anders zu nennen? Du fragst jetzt, warum kommt der Köhn in dem anderen Bild? Naja, der Grund ist, ich habe es verkackt oder die Software, wie früher bei Windows, unerwarteter Fehler aufgetreten. In jedem Fall erinnere ich mich natürlich noch, was Andrea jetzt beantwortet hat aus dem Live. Und sie war Team Kosenamen, das kann ich vielleicht schon mal sagen. Aber aus irgendeinem Grund ist ab hier der Stream weg. Also das Bild von Andrea, nur noch ich mit meinen Fragen. Und das ist nun jetzt nicht so spannend, insbesondere, weil das Tolle ja die Antworten von Andrea waren und nicht, was ich gefragt habe. Also, was ich damit sagen möchte, das habe ich lange überlegt, was machst du jetzt? Hörst du auf? Machst du das gar nicht? Bringst du das Ding nicht raus? Das wäre aber blöd, weil die Antworten von Andrea halt zu toll waren im ersten Teil. Und deswegen fehlen jetzt hier 16 Minuten. Quatsch, 13 Minuten fehlen. die unwiederbringlich weg sind. Wenn du es unbedingt sehen möchtest, geh gerne auf LinkedIn, da findest du ja das live. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber du hättest ja jetzt an der Stelle ganz einfach das live nehmen können und hier hochspielen und dann schneiden und so weiter, hätte ich können, aber die Qualität ist einfach nicht so, wie du sie erwartest, sowohl Audio als auch Video. Und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden und mich dafür entschieden, Andrea zu fragen, ob sie nicht einfach in 3 Monaten nochmal kommt und wir die Fragen, die jetzt fehlen, einfach nochmal stellen in einem Folgevideo. So machen wir das. Danke dir an der Stelle fürs Zugucken. Freue mich darüber, dass, ja, dass du geguckt hast, dass du das jetzt hier auch mal angehört hast. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, das nächste Video, dann ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren, oder nicht? Und schreib mir unbedingt, was du, welchem Team du zugehörst. Kosenamen oder richtiger Name? Das war ja die letzte Frage jetzt hier an der Stelle. Und im Übrigen kann ich dir sagen, dass Andrea ganz, ganz viele hat. Und der Mann, nun ja, warte einfach auf die nächste Folge und dann guck mal, wie das genau funktioniert. Danke dir.